Kommen wir zu Dieter Meier. Kannst du das in einem Satz sagen? Was ist die zentrale Aussage im Werk von Dieter Meier? Kann man das sagen?
Oh yeah.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Dieter Meier, ein Zufall. Das ist der Film, über den wir heute reden, mit Peter Sempel, Regisseur aus Hamburg. Du erinnerst dich vage, die 80er, Elektropop, die Band Yellow und eben Dieter Meier mit seinem Oh Yeah. Der Komponist Boris Blank und Dieter Meier wurden mit Yellow weltbekannt und viele halten die beiden für die Erfinder des Elektropop. Und mit Peter Sempel möchte ich reden über das Phänomen Dieter Meier. Über den Musiker, Sänger, Dokumentarkünstler, Autor, Fotograf und Filmemacher. Nicht zu vergessen, Dieter Meier unterhält weltweit Beteiligung und hat eigene Firmen. Wir alle wissen von den Rinderherden in Argentinien und dem Weinanbau. Jetzt geht's los. Ich begrüße Peter Sempel.
Wie ich Dieter Meier kennengelernt habe, eine schöne Anekdote. Ich war also in Hamburg, ich habe den Film Danny schon halt abgedreht mit Nick Complexer und Campino und brauchte unbedingt 100.000 Mark, weil der Film war auf 16 mm negativ und der hat 400 gekostet tatsächlich. Ich brauchte nur 100. Und dann sagt mir ein Mensch von Phonogramm, du Peter Dieter Meier in Zürich, der kann ich unterstützen. Frag den nochmal. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann sagte er, oh, so einen Film machst du. Dann komm mal nach Zürich und zeig mir, was du kannst. Dann fahre ich mit meinem klapprigen VW, einem roter VW, von Hamburg nach Zürich. Komm am Montag an. Und sag, ich bin da. Und dann sagt er, ich kann heute nicht, früh mir morgen an Dienstag. Dienstag, du, ich kann heute nicht, früh mir an morgen Mittwoch. Mittwoch, ich kann nicht, früh mir an Donnerstag. Donnerstag, ich kann nicht, frag mich, Freitag. Komm, Sonntag, Samstag kannst du wohl? Ja, ich kann Samstag, aber Sonntag muss ich in Hamburg sein, da bin ich eine Filmshow im Subiturbins. Dann habe ich also eine Woche gewartet auf den Kerl, ohne ihn zu kennen. Keine Ahnung, ob ich irgendwie was kriege von ihm. Aber ich, wie ein Esel, so komme ich mir mal vor, übrigens Esel, so wunderbare Tiere, da parkte ich vor seiner Villa mit Blick auf den Zürcher See. Und davor hat er einen großen, glaube ich, war es Gold oder großer Rolls Royce. Direkt vor mir. Kam seine kleine Tochter raus. Ich frage, wie heißt du? Ich heiße Eleonore. Da war ich noch ganz klein, glaube ich, 4 Jahre. Und ich hatte damals schon Autos immer Autogramme schreiben lassen von meinen ganzen Musikfreunden und Helden. Ich habe immer Autogramme gesammelt auf meinen Autos. Und da hatte ich schon welche. Und dann guckt die so mit großen Augen. Oh, du schreibst auf deine Autos ungefähr so. Ja, möchtest du auch mal auf mein Auto schreiben? Kannst du schon schreiben? Nein, ich kann noch nicht schreiben. Und ich hatte gerade einen großen Marker dabei, einen schwarzen Marker. Hey, dann mal doch mal deinen Namen auf mein Auto. Aber ich kann noch gar nicht schreiben. Okay, ich helfe dir. Habe ich ihre Hand genommen mit dem großen Marker. Dann haben wir quer über mein Auto Eleonore rübergeschrieben. Die hat sich super gefreut. Und dann sage ich zu ihr, so, und jetzt kannst du mit dem Marker auch dein Papas Auto anmalen, der Rolls Royce. Ich habe das ernst gemeint. Ich wollte wirklich, dabei kannte ich Meier noch gar nicht. Das war natürlich Risiko, ne? Risiko. Und jetzt malen wir dein Vaters Auto an, den Rolls Royce, direkt vor mir. Wir gingen zu dem Wagen und ich wollte gerade ansetzen, da kommt Dieter aus der Tür. Was macht ihr da? Hör auf, du malst doch mein Auto nicht an. Und das finde ich eigentlich schade, er hätte das ruhig machen sollen, weil die Wertigkeit von seinem Rolls Royce ist das gleiche wie der VW für mich. Also warum soll er sich, eigentlich wäre es eine große Ehre gewesen, im Nachhinein hätte er das machen müssen. Aber jetzt ist es ein bisschen spät, wenn sie es jetzt macht. Obwohl, jetzt wäre es auch interessant, wenn Eleonore heute, aber jetzt fährt er kein Rolls Royce mehr, jetzt fährt er so Elektro, so kleine Elektroautos.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Und dann zeige ich Ihnen meinen Film Meine Seele brennt von Anschluss Neubauten. 5 Minuten siehst du einen Schmetterling, wie er versucht, aus einem Glas heraus zu flattern, im Gegenlicht der Sonne. Und das Schmetterling flatterte genau im Rhythmus oder zu der Musik der Neubauten. Es war einfach ein perfekter Film, wofür ich gar nichts kann, abgesehen davon, was ich gemacht habe. Und dann sagt Dieter, oh, der Film, der gefällt mir sehr, sehr gut. Was kann ich für dich tun? Und ich, ich brauche 100.000 Mark. Dann ist es ganz still im Raum. Dann guckt er zur Decke und sagt, weißt du was? Ich gebe dir keinen Pfennig, aber ich mache sonst, was du willst. Nee, oh, okay, bitte darf ich die Yellow-Musikrechte umsonst haben? Ja, darfst du, das ist schon sehr viel wert, weil Yellow-Musik ist großartig für Kino. Und ich möchte mit dir drehen, Marrakesch am Ganges und Himalaya. Sagt er, ja. Und dann haben wir es auch tatsächlich gemacht. Ich meine, ich hab kein Geld gekriegt. Er hat seine Flüge und Hotels alles selbst bezahlt. Und ich habe meine Sachen bezahlt. Nie Geld bekommen, aber die ganzen Sachleistungen sind natürlich viel wert. Und so haben wir es wohl irgendwie auch angefangen in Marrakesch am Ganges, Himalaya. Kannst du dir mal vorstellen, was du da alles mitmachst.
Ja, und glaube ich, meine, wie ist das abgelaufen? Nach welchem Muster oder Drehplan?
Schönes Beispiel, wir fliegen nach Marrakesch mit Kamerateam übrigens vom Second Unit Wim Wenders, Frank Blasberg und Team, mit iFlex. Und ich wusste gar nicht, was ich drehen will, ich wusste nur wo und mit wem. Und dann komme Marrakesch an und ich sehe diese fantastische Mauer da, die Stadtmauer. Und in der Nacht träume ich, wie Maya an der Mauer längs läuft und aus der Kaffeekanne, die ich immer dabei habe, Wasser hochschmeißt und auch ein Fisch rausfliegt. Genau, das haben wir dann am Dreh am nächsten Tag umgesetzt. Also ich habe praktisch einen Traum umgesetzt in einem Film. Das ist natürlich praktisch, ne? Und das ist ein Highlight des Films, keine Frage.
Ich habe mir schon
gedacht. Er läuft also von ganz, es ist eine totale, die ja. Mauer ist ja sehr lang, er läuft von ganz weit weg die ganze Mauer hoch. Also eine Laufleistung für ihn übrigens auch. Und dann, je näher er kommt, schmeißt er Wasser an der Mauer hoch. Und dann haben wir auch einen Fisch reingetan und der Fisch springt hoch an der Mauer. Und das sind dann so, das nennt man dann Kunst, ne?
Ja, ich habe mir schon gefragt, als ich es gesehen habe, wie ist jemand auf die Idee gekommen, das zu machen?
Wie gesagt, das träume ich. Das ist natürlich einfach. Aber man muss natürlich Glück haben, dass du was träumst. Ne? Das habe ich schon öfters gehabt, dass ich irgendwelche Sachen träume, ich schreibe die auf und dann baue ich den Film ein. Weil darauf kommst du gar nicht.
Mal so gefragt, 30...
Aber er muss es auch machen. Natürlich toll, dass der Mann das gemacht hat, weil es ist ein bisschen idiotisch. Ne? Was meinst du, was die alle mal gedacht haben? Was macht der Mann da? Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Und genau das ist der Punkt. Wir machen Sachen, die man, die ohne die Logik sind, genau. Und die das sind die schönen Sachen. Das ist keine Logik im Bild, in der Sache. Und das macht Spaß. Weil es muss ja nicht alles im Leben logisch sein. Ne? Das sind die besten Sachen.
Und was ist mit dieser Geschichte, als du, mit wem warst du unterwegs, als ihr ein- oder zweimal von einer Kontrolle aufgehalten wurdet?
Ach so, das ist doch, wo ich mit dieser Maya, für den Film Danny war das noch, da haben wir vom Ganges mit der Kaffeekanne wieder, die hat er mit Wasser gefüllt und dann sind wir in ein Taxi gestiegen und sind mit dem Taxi zum Himalaya hochgefahren. Schönste Taxifahrt deines Lebens. Das mussten wir machen, weil die Flüge waren ausverkauft und so ein Taxi habe ich auch für $100 bekommen. Und oben wollten wir unbedingt nach Kathmandu auch nachts fahren. Und nachts ist verboten, weil es ist sehr gefährlich. Die Eingeborenen bringen nicht um, wenn die Lederschuhe gut sind. Also das merkt ja keiner, wenn die dich umbringen und darunter schmeißen im Himalaya. Jedenfalls fuhren wir trotzdem und wurden zweimal überfallen von so ja, Eingeborenen, wie sagt man, Nepalesen. Und die stocherten mit so alten Winnetou-Gewehren in unseren Bäuchen. Das war ganz furchtbar. Noch schlimmer, die haben im Taxi hinten meine belichteten 16mm Rollen gesehen und meinten, mach die mal auf, zeig uns mal den Film. Das war negativ, ich bin fast gestorben. Aber auch wieder $100 habe ich ja praktisch Dieter Meier und mir das Leben gerettet. Also ich meine, der Dieter hat 5 Minuten nicht gesprochen nach dem einen Überfall. Das gibt es gar nicht, dass er 5 Minuten nicht redet. Das habe ich noch nie erlebt, weil er wusste, es war sehr knapp an der ganzen Sache vorbei.
Und das war für welchen Film war die?
Für Danny, mit den 80er schon.
Okay, das war nicht Dieter Meier ein Zufall.
Doch, ich habe natürlich aus allen Filmen, die ich gemacht habe, ein paar Highlights rausgezogen für den jetzigen Film. Und für den jetzigen Film, Dieter Meier ein Zufall, habe ich natürlich extra 2 Jahre gearbeitet und viele Highlights aus den früheren Jahren zusammengebaut. Also eine schöne Collage, ne? Jetzt verstehst du das überhaupt, ja?
Jetzt komme ich dir näher, ja. Aber es bleibt für mich die Frage, warum setzen sich Menschen, Dieter Meier und du, ein Filmemacher, überhaupt diesen Risiken aus?
Das sieht man nicht als Risiko, das merkt man erst, wenn man zum Ende einem ist. Natürlich, das Himalaya gefährlich. Wir wollen einfach hin. Ganz einfach.
Was hat sich abgespielt? Worum ging es?
Ja, die Idee war, wie gesagt, Zeit, Zufall geht durch alle meine Filme durch. Und der Ganges ist ja ein Symbol für Zeit, ne? Und da habe ich gedacht, hey, wenn wir jetzt die Kaffeekanne mit dem Wasser füllen und zum Himalaya wieder zurückbringen, da haben wir die Zeit rückgängig gemacht, ne? Eine profane Idee, aber wir haben es gemacht, ja? Und das war natürlich ein fantastisches Abenteuer. Also, ich kann jedem empfehlen, mach mal eine Taxifahrt vom Ganges in den Himalaya hoch. Das vergisst dein Leben nicht. War ganz wunderbar. Und Maya hat auch das mitgemacht, ne? Ich meine, wer macht schon so einen Unsinn mit, ne? Da ist der Dieter Maya halt sehr offen gewesen und im Nachhinein erzählt immer wieder, nämlich, oh, was war das eigentlich schon eine Fahrt? Das verfolgt ihn auch so ein bisschen. Weil es ja völlig irre.
Ja, dazu bitte mehr. Also wie war diese Taxifahrt zum Himalaya?
Wieso man das in Worte fasst? Total schöne Landschaft. Und da lustige Erlebnisse. Ein Erlebnis zum Beispiel, es gab viele, wir hatten Hunger und es gab nirgends was zu essen. Und da war so eine kleine Hütte und der hat da so Würstchen und Brötchen verkauft. Aber es war schon Mitternacht, aber da war noch Licht an. Und dann klopft er gegen das Fenster und der macht nicht auf. Ganz im Hintergrund sieht man so einen Mann, schon halb schlafend. Er sagte, geh weg, ich verkaufe nichts mehr, aber wir haben Hunger. Und dann sagte er, okay, $10 für ein Sandwich, $30 für drei Sandwiches, brüllt er durch den Raum. Du bist so verrückt, $30 für drei, in Indien, ich bitte dich. Totale Erpressung. Okay, dann haben wir $30 durchs Fenster geschoben, dann bleibt er liegen. Dann hat er weitergeschlafen, der hat uns hat die $30 da liegen hinter dem Fenster, wir kamen da nicht mehr ran und da war ein Gitter. Dann hat dieser Inder die $30 einfach hat weitergeschlafen, hat sich jetzt einfach gekrallt sozusagen. Schöne Anekdote.
Ja, wie lange dauert so eine Taxifahrt? Wie lange dauert so eine Taxifahrt zum...
Das waren 2 Tage. Und unter anderem war es so, dass dem Taxi das Licht ausgefallen war und die Straßen in dem Himalaya so eng, dass du aus dem Fenster direkt senkrecht runtergucken konntest. Und der Taxifahrer hat mit einer Taschenlampe, verdammt nochmal, den Weg geläutet, während er fuhr. Das war wirklich lebensgefährlich. Abgesehen von den Überfällen, die wir hatten. Das war unglaublich. Ich meine, die Titelmelodie von dem Film heißt ja Der Tod ist ein Dandy, aber wir mussten ja den Film abliefern. Man kann ja nicht vorher schon kopieren, ne?
Reden wir über Yellow. Wie denkst du heute über Yellow, die Musik von Yellow?
Naja, mein Glück ist, ich war ja von Anfang an ein großer Fan von Yellow, als ich Dieter Meier noch gar nicht kannte. So Lieder wie Assistance Cry oder die ganzen ersten Platten, vor allem von Yellow, waren für mich einfach fantastisch. Und da zwingen sich Bilder auf. Ich habe von vornherein immer gleich Filmszenen mit Yellow-Musik gemacht, ohne dass ich überhaupt die Rechte hatte. Ich habe die dann aber später dann doch bekommen, weil ich ihn auch kennengelernt habe. Und ja, der Boris Blank ist ein Genie der Klangkünste, keine Frage. Und dann kommt Dieter Meier mit seiner Stimme und seinen Ideen ein perfektes Duo. Das kann man so kurz zusammenfassen, glaube ich. Ja.
Boris Blank ist ja der, sagen wir, weniger bekannte Musiker, der Elektropop-Star.
Der Klangkünstler, ja.
Der Klangkünstler.
Elektropop-Experte.
Was kannst du über Boris Blank sagen?
Schwer, ich habe ihn gar nicht so richtig kennengelernt. Ich war da mit Dieter unterwegs und die sind auch nicht viel unterwegs zusammen nebenbei, merk, weil alleine Dieter hat 1000 Sachen und der Boris auch irgendwie. Er ist in meinen Augen ist ein sehr sympathischer, irgendwie pfiffiger Kerl. Er hat immer so einen leichten Schalk im Gesicht. So habe ich ihn erlebt.
Also er macht ja nicht nur Yellow, er macht auch, denke ich, Filmmusik und was auch immer, ja? Was macht er sonst? Was macht Boris Blank heute?
Ich habe eine neue Platte gemacht, ne, glaube ich. Ach genau, eine eigene Platte gemacht, eben, eine eigene neue Platte.
Das heißt, Yellow lebt immer noch demnach?
Auf jeden Fall.
Ja, es gilt ja so ein bisschen als 70er, 80er Musik.
Nee, die machen ja alle paar Jahre eine neue Platte. Die haben ja, wie du weißt, vor einiger Zeit auch das erste Mal seit vielen Jahren Live-Auftritte gemacht in großen Hallen. Wo alle meinten, das klappt gar nicht, aber es hat ganz gut geklappt. Und ich hatte das große Glück, die dann auch zu filmen, während ich gerade den Dieter Meier-Film gemacht habe. Dadurch haben wir in dem Film Dieter Meier im Zufall auch mehrere Live-Konzert-Ausschnitte. Hamburg, Berlin, Zürich.
Wie lebt Dieter Meier heute? Also er lebt in der Schweiz, er spielt Golf. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Ich frage es schwer zu beantworten, weil ich glaube, er ist der vielseitigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er wohnt hauptsächlich in Zürich, spielt Golf, rudert morgens, hat mehrere Firmen, wo ich kaum durchblicke, was er zuerst macht. Er hat eine große Schokoladenfabrik seit einigen Jahren im Aufbau. Er hat Wein in Argentinien, Rinderherden in Argentinien, in Kuba hat er eine Zigarrenfirma, mit seiner Frau hat er eine Seidenfabrik in Indien, glaube ich. Also es ist unglaublich, was er alles macht. Dann macht er natürlich noch Yellow, ne? Immer wieder neue Platten mit Boris Blank. Boris Blank übrigens ein Genie.
Eine Frage dazu. Wie passt das eigentlich, diese Tätigkeit als Unternehmer, wie passt das zu einem Künstler? Dieter Meier ist dann ja auch Unternehmer, er ist Arbeitgeber und in gewisser Weise Kapitalist.
Ja, er ist Kapitalist, der gleichzeitig den Kapitalismus auch kritisiert, was natürlich sehr sympathisch ist irgendwie.
Aber wie passt das denn zusammen?
Das macht ihn ja gerade so spannend, dass er halt diese Vielseitigkeit hat, wie ich schon sagte. Er hat ja als Teenager oder als junger Mensch, Student, hat er ja auch, war ja professioneller Spieler, ne? Und wenn du gerne spielst, dann musst du dein ganzes Leben auch irgendwie dann orientieren, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls war ich Spieler und die Freiheit ist ja im Spiel am größten. Das hat er wohl gut gefunden und findet er auch gut.
Ich habe gelesen, Dieter Meier hat mehrere Wohnsitze, Zürich, Los Angeles, Berlin. Also er ist dann ja demnach viel unterwegs.
Ja, ja. In Hongkong hat er ja auch noch eine Firma gehabt. Restaurants hat er auch. Man kann das gar nicht alles aufzählen. Ich wundere mich, ich kenne ihn ja schon so viele Jahre, ich wundere mich immer wieder, wie er es hinkriegt. Er hat natürlich ein paar gute Mitarbeiter in Zürich und woanders, aber das alles unter einen Hut zu kriegen, na, ich glaube, er hat mehrere Hüte.
Ja, und apropos Hüte, also er hat ja auch eine Familie, richtig?
Ja, ja, genau.
Was weißt du über die Familie? Was kannst du über die Familie sagen?
Na, ich will nicht zu viel erzählen, aber seine Frau Monique, sehr feine Person, elegant, hat einen Stoff- und Kleiderladen in Zürich. Natürlich schöne Sachen.
Die tauchen ja nicht in deinem Film auf.
Nee, ich wollte nicht zu persönlich mit der Familie werden. Ich wollte doch Dieter Meier und seine Kunstwelt wiedergeben.
Du hast erwähnt, dass Dieter Meier zu Beginn seiner, ja, sagen wir, in seiner Jugendzeit war er ja Pokerspieler, professioneller Pokerspieler. Mhm. So liest man es überall. In deinem Film berichtet Dieter Meier, das war quasi eine Spielsucht mit dem Pokern. Mhm. Das kann man so verstehen, richtig?
Ja, ja.
Was sagst du dazu? Ich meine, warum wird jemand, der dem es ja quasi sehr gut geht, auch von der Familie her, warum wird so jemand dann spielsüchtig?
Na, ich bin kein Experte für Spielsucht, aber im Prinzip habe ich vorhin schon gesagt, eines meiner Hauptlieder von Neubauten ist Sehnsucht. Ist die einzige Energie, da steckt das Wort Sucht ja schon drin. Und da wird es ja wohl irgendwelche Zusammenhänge geben zwischen Sucht und Sehnsucht. Ich privat würde sagen, nicht auf Dieter Meier geeignet, aber prinzipiell ist Sehnsucht wahrscheinlich der Wunsch nach Liebe und Freude und Freiheit und ja, solche schönen Dinge, ne? Beziehungsweise, wenn man Flamenco anguckt, ist es die Sehnsucht nach dem Duende oder bei den Buddhisten nach dem Nirvana und alle wollen sie eine Erfüllung im Leben. Was ich übrigens nicht so sehe, man fragt mich auch, ob ich glücklich sein will. Da sage ich, ne, ich bin sehr froh, wenn ich zufrieden sein kann. Glücklich will ich gar nicht sein. Wenn ja, okay, aber wenn du zufrieden sein kannst, ist schon sehr viel wert. Kann man das nachvollziehen?
Ja, in jedem Fall. Ich habe noch eine Frage zu der Spielsucht. Dieter Meier sagt in deinem Film, ich habe den Eindruck jedenfalls, dass er sehr große Selbstzweifel hatte in seinen jungen Jahren und nicht genau wusste, wohin. Und dass ihm auch vieles misslungen ist. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber das war, so erklärt sich's mir, das Motiv für diese Spielsucht.
Ja, gerade Zweifel und Selbstzweifel ist ja die Basis aller Kunst und letztendlich auch des Seins. Witzigerweise habe ich ihn im Schauspielhaus Zürich gefilmt, bei einer Podiumsdiskussion, wurde er interviewt von dem Philosophen Stefan Zweifel. Der Name passt gut, ne? Und er meinte dann auch zu Meier, dass er auf der Sinnsuche sich immer wieder bewegen würde. Und da musste auch lange, da haben die lange diskutiert. Das ist am Film drin, da musst du den Film gucken.
Ich habe es gesehen. Und ich habe auch gesehen.
Hast du auch die Antwort gesehen? Ist schwer, ne?
Ja, es wird philosophisch.
Es passt auch zum Thema Zufall und Würfeln, ne? Nebenbei merkt. Ich habe in jedem Film Würfel eigentlich mal dabei. Und auch immer wieder spielt der Zufall eine große Rolle, weil die besten Szenen in allen meinen Filmen sind oft vom Zufall bedingt. Aber das kommt auch, weil du an einem Thema dran bist. Dann ergeben sich halt Sachen, ne?
Und wozu die Würfel?
Ich habe jetzt auch wieder einen dabei. Warte mal. Mal sehen, was ich schmeiße. Oh, das schmeiße ich gleich eine 4. Na, auch nicht schlecht. Gleich das Wasser umgekippt.
Halb, fast. Und
nochmal.
Und warum, was erwürfelst du dann damit?
Ich spiele eigentlich gerne, ganz gerne mit Würfeln. Ich habe in den 80ern zum Beispiel in Berlin, habe ich auf Pizza gegessen und habe mit den Pizza-Jungs immer gewürfelt. Wenn ich gewinne umsonst und wenn ich gewinne, zahle ich doppelt. Ich schwöre, ich habe 10 Jahre lang in Berlin zu 80% Pizza umsonst gegessen. Ich schwöre es dir. Und es gab diese schöne Szene mit Campino und Blixer in Berlin für den Film Danny. Da stand im Drehbuch, das ich einen Tag vorschreibe vom Dreh, also direkt vorher, Blixer würfelt 2 Sechsen. Er soll mit Campino ums Drink würfeln. Und ich hatte ein ziemlich großes Team, 8 Leute waren da, mit Dolly und all so Zeugs. Und dann sieht Blixer, er soll 2 Sechsen werfen. Und da fährt er mich an, das kann ja Herr Bargeld ab und zu ganz gut. Das ist ein klasse Kerl, aber manchmal hat er so, anyway, was, wie soll ich denn 2 Sechsen werfen, du Blödmann? Und es ist totenschill im Saal. Alle gucken, starren uns an. Und sag ich, ja, hier so. Da habe ich 2 Sechsen geworfen. Und danach bemerkte ich, dass ich von allen Mitarbeitern plötzlich mehr Respekt bekam. Was ich eigentlich nicht schön finde. Nee, das wollte ich auch so kriegen, ohne 2 Sechsen, ne? Aber es war schon schön zu sehen. Und solche Sachen passieren andauernd. Das ist, also das ist nicht planen. Ich kann nicht jetzt Lotto spielen gehen. Ne? Das muss immer im Moment passieren. Und das ist so eine Glückssache. Glück? Gibt es das? Anscheinend.
Ja,
Thema. Ist der Zufall, ne? Es ist zugefallen. Die Würfel sind gefallen.
Ja.
Die sind dir zugefallen.
Im Wortsinne, ja.
Aber wegfallen gibt es nicht, ne? Ich habe nie Würfel weg. Ich habe noch nie gesehen, wie Würfel wegfallen.
Nein, es fällt einem zu. In deinem Film sagt dir ja Dieter Meier einmal, Dieter Meier sagt, das Drehbuch für unser Leben ist bereits geschrieben, wenn wir zur Welt kommen. Kannst du das nachvollziehen?
Hat er das gesagt?
Ja.
In meinem Film?
Ja.
Oh, habe ich gar nicht aufgepasst. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich erinnere mich doch, jetzt erinnere mich.
Ein bisschen, wie findest du diesen Satz? Das Drehbuch ist bereits geschrieben von Beginn an?
Ja, du bist witzig, diese Frage stelle ich andauernd andere Leute. Glaubst du an den Zufall? Was ist das Gleiche? Ich frage immer Leute, das ist interessant übrigens, ich frage ja seit 20.000 Jahren Menschen, glaubst du, wenn ich auf Partys vor allem, ein schönes Partygespräch, aber ernst, gleichzeitig, ne? Ist ja nicht unsinnig.
Ja.
Und dann, es ist so, dass Männer und Frauen verschieden reagieren. Jedes Mal, wenn ich eine Frau frage, also fast immer, denken sie lange nach, bevor sie antworten, und die Männer sofort ja oder nein. Das bezeichne ich, ich schwör's ja. Das ist meine Erfahrung. Und ich habe viel oft gefragt. Und es bleibt sich eigentlich 50-50 letztendlich.
In welcher Hinsicht? Was meinen die Menschen denn? Gibt es
Zufall? Viele sagen, es ist Zufall, andere sagen, es ist kein Zufall. Wenn es kein Zufall ist, bedeutet es, dass es gegeben ist, dass es geplant oder irgendwie vorbestimmt ist, ne?
Vorbestimmt ist das Wort, ja.
Also, dann frage ich mich natürlich, wer hat denn nicht was vorbestimmt? Vielleicht ist das Chaos, das ist diese Energie aus dem All oder weiß der Teufel. Ich weiß es ja nicht, aber es ist ein schönes Thema. Prinzipiell mache ich immer Filme zu Themen, wo ich nicht viel weiß. Ich weiß nur, dass diese Künstler alle großartig sind, weil ich sie mag, aber was dahinter steckt, merke ich erst, während ich meist 1-2 Jahre mit Zeit nehme. Und dann habe ich einen kleinen Einblick in das Leben der Menschen. Ich kann Dieter Meier auch nicht erklären, aber ich habe schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Bei allen meinen Künstlern, wie sie alle heißen. Nicht meine Künstler, sondern die Künstler.
Ja, spricht daraus eigentlich so etwas wie, ich sage mal, Bewunderung. Bewunderung für diese Künstler. Schaust du auf zu diesen wunderbaren, talentierten Menschen?
Ja, ich bewundere sie auf jeden Fall, aber gleichzeitig kann ich sie mit Distanz beobachten. Das ist, glaube ich, mein Glück, sonst wäre ich ja verloren. Und in meiner Bewunderung und meiner Distanzbeobachtung kommt eine schöne Mischung auch im Film rüber. Ich glaube, das kann man so sehen. Und ich glaube, selten im Kino sowas zu sehen, dass andere so arbeiten. Meistens sind wir da entweder oder, ne? Und diese Mischung ist, glaube ich, meistens ganz gut gelungen. Also wenn Lemmy sagt, der Film ist gut, dann stimmt das bitte schön, ja? Hat er gesagt. Ich saß in Los Angeles mit ihm auf seiner Couch bis zum Fußboden durchgehängt, musste mit ihm einen Whisky Cola nach dem anderen trinken. War das anstrengend, du. Jack Daniels Cola, du. Bei Lemmy zu Hause. Und dann guckte er den Film. Und danach sagt er, gratuliere dir, good job. Und hat es mir schriftlich gegeben. Das war mir wichtig. Sonst glaubt mir das ja keiner. Hat er gemacht.
Wie schaffst du es denn, über, ja, sagen wir, 30 Jahre die Distanz zu Dieter Meier zu halten? Das ist ja doch eine Aufgabe.
Nö, das ist irgendwie ganz einfach.
Inwiefern? Ihr seid dort irgendwann dann auch befreundet, ja?
Ja, aber ich sehe ganz im Ernst, alle Menschen, die ich kenne, versuche ich, ich bin nun mal so erzogen, dass ich die wirklich direkt in die Augen gucke und immer sage, was ich denke. Und das merken die. Ich habe mich nur nicht versteckt mit meiner Kritik auch. Ich kritisiere Leute auch. Höflich, wenn es geht, ne? Und im ersten Moment finde ich es vielleicht nicht gut, aber im Nachhinein doch, ne? So habe ich auch Nina Hagen gut kennengelernt. Das habe ich auch sie oft kritisiert am Anfang. Und ich glaube, das mochte die, dass der Typ sagt, was er denkt. Und so sind wir irgendwie Freunde geworden, irgendwie.
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, und zwar sind es die Videos von Dieter Meier. Es waren ja ehemals Kurzfilme, richtig? Und auf einmal zeigt MTV also diese seine Kurzfilme. Also
ja, schön, dass du ansprichst. Es ist ja so, dass Dieter hat auch mal gerne gefilmt mit einer Bolex oder auch Arriflex, 16 mm Kameras. wo er seine kleinen Kurzfilme gemacht hat zu der Musik. Und die MoMA, die Videos, man hat sie im Nachhinein Videos genannt, schon ganz am Anfang gekauft. Ich glaube, es waren die ersten Musikvideos sozusagen. Und dann kam im gleichen Jahr MTV hoch. Das war natürlich praktisch für MTV, da hatten sie schon mal eine Menge von Yellow. Yellow waren mit die am meisten gezeigten Videos damals, weil es ging parallel zeitgleich. Und das passt natürlich schön, ne? Weil Dieter hatte tolle Ideen, wie er mit Bild und Musik, so ein bisschen Kenneth Anger-mäßig sogar, habe ich gedacht.
Wie bitte?
Habe ich so ein bisschen an Kenneth Anger erinnert. Kenneth Anger ist einer der großen Helden der Film- und Musikkunst, kann man sagen. Aus den 50er, 60er Jahren noch. Amerikanische Filmkultur.
Und woher hat Dieter Mayer das geholt? Er hat diese Videos einfach gemacht. Er hat einfach angefangen und getan, richtig?
Er hat die gefilmt mit seiner Filmkamera. Ein kleiner Schneideplatz. Genauso wie er auch eine schöne Anekdote, man sieht auch im Film, spielt gerne mit Knetfiguren. Ne? So kleine Knetfiguren. Und dann filmt er sie so im Stop-Technik, dass er die Knetfiguren nochmal umknetet und dann macht er kleine Kurzfilme draus. Das macht ihm total Spaß. Da habe ich auch gestaunt. Es war mir nicht klar, wie sehr Dieter Mayer sich an diesen kleinen Spielereien erfreuen kann. Das hat mich, fand ich eigentlich schön zu sehen.
Das hat mich überrascht, wie ich ihn da,
auch, ne?
ihn da sitzen und wie er da ja mit Freude diese Kleinkunst betreibt und das so ganz für sich in diesem dunklen Raum. Ich fand das ganz, ganz, ganz hinreißend.
Damit fängt er für mich fast an, ne? Gleich nach dem Golf. Da siehst du auch den Kontrast. Einmal großartiges Golf, in Anführungsstrichen, und dann diese kleine Kunst, die genauso erfreulich, fast noch erfreulicher ist. Nee, beides passt gut zusammen. Das macht ihn so in deiner Kontrasthaftigkeit auch aus. Da kann man schon staunen.
Kannst du das in einem Satz sagen? Was ist die zentrale Aussage im Werk von Dieter Mayer? Kann man das sagen?
Oh yeah.